So, liebe Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen Jesu zur Predigt, die heute den Titel einer der Bitten des Vaterunsers trägt, nämlich Dein Reich komme. Vielleicht werdet ihr am Ende der Predigt, das muss ich heute zugestehen, zum Thema Reich Gottes mehr Fragen haben, als ihr sie jetzt am Anfang habt. Aber manchmal beginnen wichtige Antworten, wenn wir uns auch zuerst mal den offenen Fragen stellen und uns dann Stück für Stück von Gott die Antworten schenken lassen. Wir sind ja alle so mehr oder weniger regelmäßig in Gottesdiensten, gibt immer mal was anderes an Sonntagen, Familienthemen, besondere Ereignisse oder gibt auch Menschen, die mal ausschlafen am Sonntag. Von daher weiß ich nicht, was ihr von drei Predigten, die Christopher im September gehalten habt, mitbekommen hat. Da hat er nämlich bereits dreimal über Texte oder Gleichnisse gepredigt, wo es ums Reich Gottes ging. Ich nenne mal die Titel, vielleicht fällt der eine oder andere Groschen nochmal im inneren Schacht. Also, ein hieß nochmal anfangen. Die zweite danach hieß, Liebe kann man sich nicht verdienen. Und die dritte hieß, die Kraft des unaufhaltsamen Wachstums. Und die Texte dazu waren einmal dieses Gespräch, wo Jesus mit dem Schriftgelehrten Nikodemus spricht über das Reich Gottes und dass es sowas wie eine Neugeburt, eine innere braucht, um dieses Reich Gottes überhaupt erfassen zu können. Dann gab es als nächstes dieses Gleichnis vom Himmelreich, wo ein Herr oder Besitzer Arbeit verteilt und er bezahlt seine Leute ganz ungewöhnlich, nämlich gleichmäßig großzügig und gnädig, egal wie lange sie gearbeitet haben. Und dritte Predigt war dann dieses Gleichnis vom Himmelreich, wo es um die Aussaat von Samen ging. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie jemand, der diesen Samen aussät. Und dann wächst er und wächst er und wächst er. Und der es ausgesät hat, kann nichts dazu tun oder muss nichts dazu tun und versteht es oft gar nicht, warum das Reich Gottes wächst. So, vielleicht habt ihr keine, vielleicht habt ihr eine, vielleicht zwei oder vielleicht drei von diesen Predigten gehört. Und was ihr noch in Erinnerung habt, frage ich jetzt mal gar nicht, habe ich in der Bibelstunde mal gefragt, aber als Prediger ist man immer schon mal froh, wenn ein oder zwei Sätze von einer Predigt haften bleiben. Egal wie oft, ich möchte euch jetzt eine Frage stellen, und zwar, welche Rolle spielt Jesu Verkündigung des Reiches Gottes für dich, deinen Glauben, deine Nachfolge? Denkt bitte über diese Frage mal einen Moment nach. Ich schieb eine kleine Pause ein, während eure grauen Zellen mal sich überlegen können, welche Rolle Reich Gottes für euren Glauben und eure Nachfolge spielt. Die meisten kommen ganz schnell auf eine Antwort. Ich gebe euch jetzt drei Möglichkeiten vor. Zuerst nenne ich die und dann frage ich mal. Also, sehr einfache Möglichkeiten zu antworten. Erste Option, spielt eigentlich keine Rolle. Zweite Option, ja, spielt eine gewisse Rolle. Dritte Option, spielt eine wichtige Rolle. So, Option 1. Wer sagt, wenn ich ehrlich bin, spielt eigentlich keine Rolle? Hand hoch. Also nicht so, dass ich euch dann nachher irgendwie aus der Gemeinde rausbitte oder so. Ihr dürft es ruhig sagen, wenn ihr sagt, nee, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, keine Rolle. Also Verhalten, einer, der sagt, nee, eigentlich nicht. Zweite Option, ja, spielt so eine gewisse Rolle. Wer würde sich denn da im guten Mittelweg einordnen? Okay, es sind schon mehr. Und jetzt die dritte Option, ja, spielt eine wichtige Rolle für mich. Okay, also vielleicht so ein Tick mehr nochmal, als die sagen, spielt eine gewisse Rolle. Die Verfasser des Neuen Testaments und Jesus selber natürlich, der darin wiedergespiegelt wird, die fassen an einigen Stellen zusammen, was sozusagen wie wiederholend typisch war bei Jesus. Oder was etwas wie eine Zusammenfassung von was ganz Wichtigen ist. Und lasst uns mal drei Stellen dieser Art anschauen. Die erste: Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also hier werden zusammenfassend vier für Jesus typische Verhalten genannt. Das Umherziehen, die Lehre in den Synagogen, die Predigt des Evangeliums und die Heilung. So hören wir das meistens, aber dort steht nachdenkenswerterweise als typisch: Es ist nicht nur die Predigt des Evangeliums, es ist die Predigt des Evangeliums von dem Reich. Es gibt noch einen zweiten Text, der wird auch sehr gerne übersehen, nämlich was Jesus denn nach seiner Auferstehung getan hat. Auch diesen kurzen Vers. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also 40 Tagen erscheint Jesus immer wieder in dieser Auferstehungsform. Und worüber redet er? Über das Reich Gottes. Drittes. So, jetzt machen wir einen weiten Sprung bis ans Ende der Welt und der Zeit und eine Zusammenfassung von Jesus. Was wird denn da sein? Das sagt Jesus: Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Also auch hier, Jesus redet nicht einfach nur von eine Verkündigung des Evangeliums, sondern er spricht auch hier wieder von der Predigt des Evangeliums von dem Reich. Manchmal ist es ja so, wenn wir in die Bibel schauen und wissen wollen, was könnte denn ein wichtiges Thema sein, dann kann man das zum Beispiel machen, indem man mal schaut, wie häufig kommt denn ein Wort oder eine Wortfamilie in der Schrift vor. So, und das möchte ich mit euch mal kurz für die Evangelien machen. Eine kleine Wortstatistik in den Evangelien. Also Vater kommt zum Beispiel 140 Mal in den Evangelien vor. Reich Gottes 130 Mal. Sünde und Vergebung, also beide zusammen, 120 Mal. Alles, was mit Liebe und Lieben zu tun hat, etwa 80 Mal. Gerechtigkeit 50 Mal. Und Barmherzigkeit, barmherzig sein, Gnade und gnädig sein, bringen es nur auf 20 Mal. Ich ehrlich gesagt fand das überraschend. Denn ich vermute mal, wenn ich euch irgendwie so ein Quiz geben würde und sagen würde, ordnet die doch mal nach ihrer Häufigkeit und schreibt auch mal hin, wie oft die vorkommen. Also das Schätzen, wie oft was vorkommt, ist eh sauschwer, liegt man eigentlich immer daneben. Aber die meisten von uns, vermute ich mal, hätten diese Reihenfolge nicht richtig gehabt. Reich Gottes, meiner Vermutung nach, wäre deutlich weiter hinten gelandet. Also ich hätte vielleicht geschätzt, Sünde und Vergebung, das, da wird so oft drüber gesprochen, so viele Predigten, das ist bestimmt weiter vorne. Oder Liebe, auch super Predigt gerne über Liebe, hätte ich auch geschätzt, bestimmt vor Reich Gottes. Bei Gerechtigkeit hätte ich ehrlich vermutet, dass das viel häufiger vorkommt in den Evangelien. Und bei Gnade und Barmherzigkeit hätte ich mich total verschätzt, also das hätte ich viel häufiger Also vielleicht auch da so Reich Gottes, Gnade, Barmherzigkeit, das könnte irgendwie gleich vorkommen von der Menge. Aber nein, es zeigt sich von dieser kleinen Statistik, Reich Gottes, natürlich steht da auch manchmal Himmelreich oder Reich des Vaters oder nur das Reich. Das ist rein von dem, wie oft es genannt wird, kurz nach dem, was Jesus immer wieder zentral über Gott als seinen und unseren Vater sagt. So, Papier geht auseinander. So, und jeder von uns, ein anderer Zugang, hat auch schon ganz oft gebetet, Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Also, viele Dutzende Male, wenn ich das für mein Alter schätze, also selbst wenn ich das nur einmal im Monat seit meinem 15. Lebensjahr gebetet hätte, hätte ich es bis heute etwa 600 Mal gebetet. Vater im Himmel, dein Reich komme. Wenn man aus anderen Traditionen kommt, evangelische Kirche, katholische Kirche, dann kommt man vielleicht sogar auf etliche tausend Mal. Die Frage ist aber, habe ich ja in der Bibelstunde gestellt und das Antworten war gar nicht so einfach, worum beten wir denn da eigentlich? Also wenn wir Gott was bitten, erwarten wir doch bei vielen Dingen, dass er was tut, drauf reagiert oder das einbaut in sein Handeln, wie auch immer. Also, wenn wir beten, dein Reich komme. Worum beten wir da eigentlich? Was erwarten wir denn als Antwort Gottes auf diese Bitte? Ja? Was soll Gott wirken und tun auf diese von Christen wahrscheinlich insgesamt mal Milliardenmal gesprochene Bitte? So, jetzt auch hier wieder. Kurze Pause. Und dann überlegt doch mal, was wäre eure Antwort, wenn ihr bittet, dein Reich komme. Was erwartet ihr denn, dass Gott deswegen oder daraufhin tut? Kurze Pause und dann frage ich mal. Wäre schön, wenn man so Gedanken hören könnte oder die Frequenz. Also ich gebe es zu, fiese Frage. Aber jetzt mal der spontane Versuch. Wer hat Mut und sagt, das würde das für mich bedeuten? Das muss noch mal ein bisschen. Okay, das Böse in der Welt soll verschwinden oder Gott verschwinden lassen. Okay, noch was. Was, jemand eine Idee, der sagt, das würde für mich eine Antwort auf diese Bitte sein? Friede. Okay. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber auch das, natürlich, Jesus soll wiederkommen, denn damit ist ja eine Fülle an Verheißungen verbunden, was mit dieser Welt geschehen soll in diesem Kontext. Okay, was noch? Jetzt habe ich dich gesehen. Das ist jetzt aber ein schräger Gedanke, oder? Das Reich, was schon da ist, soll bevölkert werden von den Menschen. Okay, das ist jetzt irgendwie eine andere Richtung. Noch jemand? Okay, also Gegenwart Gottes persönlich und in der Welt. So, machen wir ein bisschen weiter. Jetzt ist ja biblisch immer gut zu gucken, was ist denn da der Kontext? Und der Kontext des Vaterunsers ist uns klar. Dein Name werde geheiligt, dann dein Reich komme und dann dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da finde ich, wird diese Bitte um das Kommen des Reiches Gottes nochmal nachdenkenswerter. Denn ich würde selbstverständlich davon ausgehen, dass Gott sozusagen einen Willen hat. Also dass der nicht sagt, ja, im Himmel mache ich so und hier auf der Erde, da machen wir jetzt mal zwei Augen zu und da machen wir das anders. Anders geht es hier nicht, sondern ich würde davon ausgehen, so wie er in seinem Universum oder seiner Dimension oder seinem Himmel ist und als Willen hat das Gleiche, findet er auch gut hier und will er auch hier zum Leben bringen, auch wenn das mir klar ist, natürlich in unserem Kontext schaut es dann vielleicht anders aus. Also ich würde davon ausgehen, sein Wille ist nicht trennbar zwischen dem, was im Himmel und auf Erden passieren soll. Nehmen wir mal diese Hypothese an und dazu die erste Frage. Ist das Ziel des Reiches Gottes individuelles Seelenheil oder Gottes Herrschaft über eine erlöste und vollendete Schöpfung? Auch wieder kurze Nachdenkpause. So. Auch jetzt wieder spontanes Zurufen, traut euch einfach eine Option oder die andere. Oder also ich höre beides einmal hier, aus der Ecke habe ich nicht verstanden. Gibt keinen Unterschied. Okay, also ist gleich. Noch was dazu. Also keine weiteren Meinungen. Der zweite Teil davon, die erlöste und vollendete Schöpfung, okay. Ich würde sagen, wahrscheinlich gäbe es da genauso viele Leute, die sagen, nee, das Erste, dass der Mensch individuell zu Gott findet. Okay, also gehört zusammen. Gut, zweite Frage. Ist das Reich Gottes eine zukünftige Jenseitshoffnung oder ein gegenwärtiger Arbeitsauftrag der Gemeinde? Wieder kurzes Nachdenken. Und dann, jetzt seid ihr ja langsam schon in Übung, spontanes Antworten. Auch wieder beides. Oh, das Zweite. Gegenwärtiger Arbeitsauftrag. Okay, jetzt machen wir mal kurze Abstimmung. Also wer würde sagen, im Schwerpunkt mehr das Erste, die zukünftige Jenseitshoffnung? Wow, einer. Wer würde das Zweite sagen, ein gegenwärtiger Arbeitsauftrag? Auch nicht so viele, also sind noch viele irgendwie am Nachdenken. Diese Fragen, die scheinen zuerst ganz einfach, aber wenn man sich mal die Prägung von Gemeinden und ihr reelles Verhalten anschaut, dann haben es die wirklich in sich. Denn oft sind wir viel mehr auf geistliche, sogenannte geistliche Dinge ausgerichtet, als auf die reellen Fragen oder Nöte, die in der Gesellschaft oder die rings um uns da sind. Oft sind wir mehr ich und mein Herr und mein Gott, als die Frage, was tummelt sich denn da alles an Menschen, die am Suchen sind um mich herum. So, Jesus hat sich jetzt nicht einfach Themen ausgedacht und gesagt, so, jetzt schaffen wir mal ein neues Thema in die Welt und ich erzähle jetzt mal was vom Reich Gottes. Nein, sondern er hat ja mit seiner Verkündigung und seinem Leben auf Gottes Handeln vorher, seit der Schöpfung, mit dem Volk Israel zurückgegriffen. Und wenn er vom Reich Gottes spricht, dann müssen wir sozusagen auch gucken, was ist denn die Geschichte Gottes oder die Aussagen Gottes davor? Also Jesus verkündet ja diese Königsherrschaft Gottes, wie man das übersetzen kann. Die ist bereits angebrochen, sie ist jetzt da. Und wenn die Leute das gehört haben, dann haben denen die Ohren geklingelt über viele Texte und Verheißungen des Alten Testamentes, angefangen von einem Thema, das man die Königsherrschaft Gottes nennen könnte. Ein zweites, wo es um die Herrschaft der weltlichen israelitischen Könige als Stellvertreter Gottes ging. Dann eine Verheißung von einem Reich, was Frieden in die Schöpfung bringen wird. Und dann immer auch anklingend die Verheißung von dem Messias, der sowas wie der finale König oder der finale Friedenskönig sein wird. Schauen wir uns ein paar dieser Texte wirklich in Mini-Mini-Zusammenfassungen, ich gebe es zu, ich quetsche die immer sehr, dann, damit man sie hier auf einen Blick sieht, mal an. Gottes Königsherrschaft. Der Herr ist König. Des freue sich das Erdreich. Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, dem Herrscher der ganzen Erde. Aus Psalm 97. Also hier wird direkt von Gott als König und Herrscher der ganzen Erde geredet. Und dann wird angedeutet im ganzen Psalm noch viel mehr. Diese Herrschaft betrifft nicht nur die Menschen, sondern sie ist so mächtig, dass selbst Teile der Schöpfung wieder hinschmelzen vor ihm. Und es wird noch gesagt, diese Herrschaft ist geprägt von Gerechtigkeit und von Recht. Zwei weitere Texte zu Gottes Königsherrschaft. Gott, gib dem König deine Rechtssprüche und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit und deine Elenden durch rechtes Urteil. Er schaffe Recht den Elenden des Volkes. Er rette die Kinder der Armen. Er befreie den Armen, der um Hilfe schreit, den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Sein Name soll ewig bestehen, solange die Sonne bleibt. Sprosse sein Name. Mit ihm wird man sich segnen, ihn werden selig preisen alle Völker. Auszüge aus Psalm 72. Also hier wird gesagt, es gibt nicht nur Gottes Königsherrschaft, sondern es gibt auch die Herrschaft, die Gott einem weltlichen König hier, dem israelitischen König, überträgt. David betet das übrigens für Salomo. Und dieser menschliche König, der soll Gott widerspiegeln. Er soll Gottes Gerechtigkeit widerspiegeln und hier ganz stark betont in diesem Psalm Gottes Fürsorge für die Elenden, die Armen, die Hilflosen, die ohne Stimme, die soll von dem irdischen König wie von Gott gesehen werden und gelindert werden. Und ganz am Schluss klingt schon etwas an, was jetzt weder für David noch für Salomo gelten kann, nämlich sein Name soll ewig bestehen, solange die Sonne bleibt. Mit ihm wird man sich segnen, ihn werden selig preisen alle Völker. Da klingt jetzt schon etwas an, dass es über die, selbst die besten irdischen Könige hinaus, einen König geben wird, der die ganze Welt umfassen wird und den alle Völker aussprechen werden wie ein gutes, segnendes Wort. Die letzten Texte. Gottes Friedensreich. Am Ende der Tage zieht Weisung vom Zion aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zu rechtweisen bis in die Ferne. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, und erlernen den Krieg nicht mehr. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Das ist etwas gekürzt, Micha 4, 1 bis 4. Also selbst der Kampf der Völker und mächtigen Nationen wird von Gottes Friedensreich in einer unvorstellbaren Weise aufgelöst. Und zwar indem Recht zwischen den Völkern geschafft wird, die mächtigen Nationen von ihm zurechtgewiesen werden und der Krieg verlernt wird. Und das alles mit einem Ziel, das, finde ich, ist hier so ganz genial skizziert und zusammengefasst, damit Menschen ohne Schrecken unter ihrem Weinstock oder Feigenbaum sitzen können. Und wenn wir unsere Zeit anschauen und unerwartete aktuelle Kriege und Krisen, dann wird das plötzlich ein höchst aktuelles Wort über die Herrschaft Gottes, der die mächtigen Nationen zurechtweist oder der die sich widerstreitenden Völker mit all ihren Konflikten zu einem Recht verhilft. Und das Ganze, damit eine tiefe menschliche Sehnsucht gestillt wird, dass Menschen unaufgeschreckt sich ihres Lebens freuen können. Und wir erleben aber gleichzeitig, wie diese tiefe menschliche Sehnsucht, die es bei allen Menschen gibt, quer durch alle Kulturen, wie die heute auch aufgegriffen wird und leichtfertig und schnell und mit einfachen Antworten wird dieser tiefen Sehnsucht begegnet. All der Nationalismus, den wir heute überall aufbrechen sehen, all der sogenannte Populismus, den wir an allen Ecken sehen und hören, bis in den heutigen Wahltag hinein, begegnet, finde ich, dieser tiefen Sehnsucht, in Frieden sein Leben leben zu können. Auch einer gewissen Sehnsucht nach einem einfachen, nach einem verständlichen Leben, ja, nach keinem Schrecken, der über einen kommt. So, ein letzter Text, Gottes Friedensreich. Mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn. Ihm wurden Herrschaft, Würde, Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Aus Daniel 7. Wenn Jesus also das Himmelreich oder die Königsherrschaft Gottes verkündet und wenn er sich gleichzeitig als Sohn des Menschen oder Menschensohn bezeichnet, dann erklärt er damit, dass er der zukünftige Friedenskönig ist. Der, bei dem das Alltägliche, was rings um ihn passiert, schon dieses Reich widerspiegelt. Um ihn herum passiert Gemeinschaft, Vergebung, Neuanfänge, Dienst, liebende Zuwendung. Und das verbindet er aber mit dem Anspruch, das, was ihr rings um mich erlebt, das ist ein Vorbild, ein Zeichen, ein Anfang dessen, wie es am Ende dieser Welt sein wird. So, wir hören jetzt alle diese Dinge oft auf dem Hintergrund der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre. Machen wir vielleicht in der nächsten Predigt mal was dazu. Und auf dem Hintergrund der Aufklärung. Und die sagen vereinfacht, Kirche, du hast einen bestimmten Bereich, bleib bei deinem geistlichen Leisten und alles andere machen die Klugen und Mächtigen und Weisen dieser Welt. Und ihr habt so eure Ecke, da kümmert ihr mal euch um das Seelenheil und alles, was so mit Gott zusammenhängt. So hören wir, denke ich oft, die Predigt vom Reich. Wenn die Zeitgenossen Jesu das gehört haben, dann haben die was komplett anderes gehört. Die jüdischen Zuhörer, bei denen muss es in einem Fort innerlich geklingelt haben, wenn Jesus vom Reich Gottes sprach oder vom Menschensohn. Bei denen tauchten all diese Texte auf und die wussten, was das für ein gewaltiger Anspruch ist, den Jesus da aufstellt. Bei der religiösen Elite können wir auch in vielen Begegnungen sehen, da gingen alle Warnlampen an. Die haben auch kapiert, wo die Reise hingeht und war damit gar nicht einverstanden mit dem Anspruch, den Jesus damit erhebt. Und selbst bei den römischen Spitzeln oder bei den römischen Militärs oder Politikern war klar, dass jemand, der von einem anderen Reich als dem römischen Reich sprach, sich auf sehr gefährlichen Boden begab. Und jemand, der sich als andeutete, der Gesalbte zu sein, in direkte Konkurrenz mit dem großen römischen Kaiser trat. Also als Jesus das verkündigte, da wussten alle, das ist brisant, das ist höchst gefährlich, das ist komplett gegenüber dem, was die Welt und Zeit glaubt. So, ich komme zum Ende der Schöpfung, kaum zu glauben, und zwar zum offenen Ende dieser Predigt. Also ist die Verwirklichung des Reiches Gottes ein gegenwärtiger Arbeitsauftrag unserer Gemeinde? Und viele haben hier gesagt, ja. Dann ist doch die Frage, wie soll das denn dann aussehen? Dass Menschen hier, wenn sie hier reinkommen, wenn sie uns begegnen, erkennen, da ist etwas, ich sage es jetzt mal, aus einer anderen Dimension. Da ist was, das läuft in die Richtung, wie die Welt eigentlich sein sollte. Was hat Jesus denn gemacht? Eine erste Antwort, an der ich dann hoffentlich in der nächsten Predigt anknüpfen werde. Also Jesus hat verkündet, aber er hat auch demonstriert, was das Reich Gottes ist. Also er sagte nicht nur, sondern er zeigte gleichzeitig, wie ist Gottes Reich. Also er spricht über sich als Menschensohn und in diesem Kontext nachdenkensweise sagt er, ich bin der Menschensohn, oder er sagt, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, und ihr nennt ihn Fresser und Weinsäufer, Freund der Zöllner und Sünder. Jesus macht, selbst durch die Art und Weise, mit wem er sich zu Tisch sitzt, mit wem er isst, mit wem er sich umgibt, etwas deutlich, dass sein Reich anders funktioniert als die Reiche dieser Welt. Dass Menschen dort anders zusammenkommen dürfen, dass es keine Leute an den Rändern gibt, dass gerade die von den Rändern plötzlich in der Mitte sind. Er sagt nicht nur, ich bin zu den Armen, den Gefangenen, den Zerschlagenen, den Blinden gekommen. Er demonstriert das durch die Formen der Gemeinschaft und auch durch die Heilungen und Befreiungen, die er schenkt durch Wunder. So, jetzt die Frage an uns, die letzte. Verkünden und demonstrieren wir Reich Gottes? Machen es erfahrbar und lebbar oder erlebbar für unsere Zeitgenossen? Und stellen wir damit die Reiche unserer Zeit in Frage? So, das wäre jetzt die spannende Ausgangsfrage für die nächste Predigt. Demonstrieren wir, zeigen wir Gottes Reich im Umgang miteinander? Also tummeln sich bei uns ganz munter wie bei Jesus die Zöllner und Sünder unserer Zeit. Keine Grenzen einer guten bürgerlichen Mittelschicht, sondern eine bunte Mischung, eine unerwartete, eine überraschende, all dessen, was es in unserer Kultur und Gesellschaft gibt. Oder im Umgang von Jung und Alt. Ihr wisst, ich habe jetzt einen Monat Geschichte mit meiner Mutter und Pflege und Tod meiner Mutter hinter mir. Und da bin ich auf viele Themen gekommen, der Frage, wie gehen wir eigentlich als Jung und Alt miteinander um? Spiegeln wir hier da eine Alternative wieder? Also spiegeln wir wieder, wie das große Problem, was sich in unserer Gesellschaft da abzeichnet für die Zukunft, wie das gelöst werden kann? Wie jung und alt befreiend, bereichernd, fröhlich miteinander umgehen. Und die Leute, die kommen, wundern sich, dass das hier so ganz anders ist. Und so ist, wie es doch vielleicht eine Lösung für ein ganzes Land werden könnte. So, an diese Frage will ich beim nächsten Mal anknüpfen, das ist in 14 Tagen. Euch wünsche und ermutige, ich fange mal an, über Reich Gottes in der Schrift zu lesen. Wer die Predigt noch mal nachlesen will, ein paar Exemplare werden wieder hinterlegen, dann kann man dann die Stellen auch mal selber nachkommen. So, der Herr segne euch.